entscheide nur eins. Und das ist die Leistung, die auf dem Platz abgegolten wird und nicht irgendwelche Fähigkeiten im rhetorischen oder dialektischen Bereich.
Servus, willkommen zum Gegenpressing-Podcast auf meinsportpodcast.de und allen anderen Podcast-Playern da draußen. Hi Jonas.
Hi Sascha.
Du, kurze Frage, hast du Verwandte in Estland?
Nee, warum?
Weil ich jetzt gesehen habe, durch Zufall, dass wir regelmäßig in den estnischen Top 20, Top 30 der Fußball-Podcasts auf Apple Podcasts sind.
Was?
Ja. Also ich kann es mir wirklich nicht ganz erklären. Also jetzt so Schweiz, Österreich, dass wir da irgendwie auch weiter vorne vertreten sind, gerade in dann rein Fußball-Podcast, nicht nur Sport, sondern Fußball-Podcast. Das macht ja irgendwie noch Sinn, aber Estland ist mir tatsächlich, also es ist wirklich über die letzten Wochen und ich habe bewusst mal nichts zu dir gesagt, weil ich dich überraschen wollte, aber es ist wirklich, es ist kurios. Also falls jemand eine Erklärung hat, warum wir da sind, gerne mal Bescheid geben. Also ich kann es mir nicht erklären.
Gut, die finnische Esti-Liga habe ich des Öfteren mal bei Tipico bedient.
Ja, aber das ist ja die finnische und nicht die estnische.
Nee, die Esti-Liga.
Ach so,
ist, ja. Ist die estnische.
Ja. Ja, also wie gesagt, vor allem, ich kenne mich jetzt auf dem Balkan, wollte ich schon sagen, im Baltikum kenne ich mich nicht so gut aus, aber ich weiß jetzt nicht, ob da auch Deutsch so verbreitet ist.
Keine Ahnung.
Müsste man, also wie gesagt, es war kein Zufall, dass es einmal so war, sondern jetzt wirklich über Wochen. Und ja, da müssen wir mal dranbleiben. Also falls jemand was weiß, bitte gerne Bescheid geben.
Vielleicht sollten wir den nächsten Trip nach Estland machen.
Ja, entweder das oder vielleicht reicht es auch, wenn irgendwie so drei versprengte Leute in Estland oder die da irgendwie gerade im Auslandssemester sind oder sowas.
Ja, die das drei Erasmus-Studenten. Ja,
die dann einfach, das reicht dann. Möglich, auch das. Ja, ansonsten fällt mir persönlich also auch so ein leichter Stein vom Herzen, dass jetzt die Fußballsaison auch vorbei ist.
Ja, für dich ist sie ja noch nicht ganz vorbei, oder?
Stimmt, ist nicht ganz vorbei. Da wollte ich dich sowieso mal noch fragen, in diesem Champions League-Ding. Also,
ja.
Zwei Dinge. Das eine, wie ist es denn, also ist jetzt hypothetisch, weil Dortmund nicht mehr dabei ist, aber hypothetisch, dein Team wäre noch dabei und würde das gewinnen. Ist es, irgendwie gefühlt weniger wert dieses Jahr? Ich habe mir die Frage tatsächlich schon gestellt.
Naja, weniger wert weiß ich nicht. Weil man muss ja trotzdem noch alle Mannschaften quasi schlagen, die dabei sind. Und es sind ja die gleichen Verdächtigen wie immer, so mehr oder weniger, ne, was jetzt noch im Viertelfinale ist.
Das
also
schon.
Weniger wert, weiß ich nicht, glaube ich nicht.
Aber weißt du, es gibt unterschiedliche Startvoraussetzungen. Die Engländer haben später angefangen, die Spanier haben später angefangen, die sind vielleicht auch dann irgendwie noch nicht ganz so im Tritt, wie auch immer.
Ja, aber ich würde es gerade eher andersrum sehen, weil die Engländer und Spanier ja jetzt quasi dann im vollen Saft stehen, wenn das weitergeht und jetzt die Bayern zum Beispiel erstmal ja was 2 Wochen Urlaub haben und dann die Vorbereitung starten auf die Champions League. Also sind ja die Bayern zum Beispiel eher schon wieder raus.
Okay, aber dann
die
halt
anderen
auch so
aus vollem Tritt kommen.
Dann
also
aber,
wenn würde ich so rumsehen.
Gut, und aber nicht, auch dann ist es so ja so, dass man sagt, hat irgendjemand hat einen Vorteil.
Ja, aber ob das dies Jahr so viel ausmacht, weiß ich nicht.
Ja, aber also ich habe tatsächlich mir schon überlegt, angenommen, also man vergleicht da dann immer gerne und angenommen den wirklich rein hypothetischen Fall, Bayern würde dieses Jahr jetzt wieder das Triple holen nach 2013. Das wäre lang nicht so wie 2013. Also es wäre, weiß auch nicht, irgendwie wünsche ich mir fast so ein bisschen, auch wenn es total absurd und dumm klingt, aber so ein bisschen wünsche ich mir, dass die nicht die Champions League gewinnen, weil es irgendwie nicht dasselbe wäre.
Ja, aber kannst du fassen, warum? Warum das für dich nicht so wäre?
Ich glaube, weil ich eben denke, dass es dieses Jahr gefühlt weniger wert ist, weil die Voraussetzungen so komisch waren und also weil das Sportliche allein nicht entschieden hat, hätte ich das Gefühl, sondern weil halt so viele andere Dinge mit reingespielt haben, unter dem Dach Corona-Auswirkungen, dass ich denke, dass es nicht eine rein sportliche Geschichte den Ausschlag gegeben hat. Und zumal, also dann kommen wir schon zu meinem zweiten Punkt, da ja auch der Modus jetzt anders ist, sprich, es gibt ja kein Hin- und Rückspiel bis zum, nee, es gibt gar kein Hin- und Rückspiel, oder?
Ich habe mich mit dem Modus noch nicht so vertraut gemacht, keine Ahnung.
Ich meine, also es gibt auf jeden Fall.
Ich dachte eigentlich, es gibt im Viertelfinale Hin- und Rückspiel, dachte ich, und dann nicht mehr, aber.
Also da ziemlich sicher nicht. Und im Halbfinale bin ich mir jetzt nicht sicher, ich dachte auch nicht. Also das ist wirklich, weil sonst kriegst du ja die ganzen Spiele nicht hin. Das muss ja dann wirklich relativ zügig über die Bühne gehen und so viel Stadien haben sie auch nicht. Ich meine, dass es tatsächlich kein Hin- und Rückspiel gibt. Und auch da ist dann aber eben.
Ist es dann nicht sogar noch mehr wert, weil du in einem Spiel theoretisch immer liefern musst? Wenn du dir ein schlechtes Spiel leistest, bist du sofort weg?
Kann man so sehen. Ich sehe es eher so, je mehr Spiele, desto verdienter ist der Sieger weiter. Weil eben, wenn du dann einmal einen schlechten Tag hast, was immer passieren kann, das bedeutet nicht, dass du ein schlechtes Team bist, sondern das ist halt einfach dann auch, ja, mehr Glück. Also wenn jetzt eine vergleichsweise, also keine Ahnung, Bayern spielt jetzt im Viertelfinale gegen, ich weiß gar nicht, wie wir überhaupt spielen, ein Chelsea, Rückspiel noch, Achtelfinale, Viertelfinale, ach, weiß der Herr. Auf jeden Fall, nehmen wir an, keine Ahnung, Real spielt gegen Porto. Dann würdest du sagen, von 10 Spielen gewinnt Real wie viele?
9.
So, und ist es dann, hat Real es dann nicht verdient, wenn sie halt dieses eine Scheißspiel, wenn sie da im Achtelfinale gegen Porto oder im Viertelfinale gegen Porto verlieren würden und dann eben dann ausscheiden direkt, ist es dann verdient oder ist es dann Glück?
Verdient.
Ja, der Sieger hat immer recht, ich weiß.
Naja.
Aber weißt du, was ich meine? Also,
ja, ich weiß, was du meinst, aber wenn du gerade als nominell viel bessere Mannschaft dann in dem einen Spiel nicht auf die Platte bringst, dann bist du auch verdient draußen.
Ja, aber man sagt ja immer, man darf sich natürlich kein schwaches Spiel leisten, aber jede Mannschaft, egal wie dominant sie ist, hat auch mal 2, 3 schwache Spiele in der Saison. Das ist ganz normal, das ist immer so. Es gibt keine Mannschaft, die nur Top-Spiele gemacht hat.
Klar ist das normal, aber eine richtig, richtig gute Mannschaft und die hat es dann in dem Wettbewerb halt auch verdient, ist halt eine, die sich das nicht in den 100% wichtigen Spielen leistet.
Also das sehe ich tatsächlich anders. Wobei ich immer noch finde, dass es trotzdem mal eine spannende Idee wäre. Also ist jetzt eigentlich entgegen meiner Ansicht, aber grundsätzlich fände ich schon mal spannend, wenn das wirklich tatsächlich dauerhaft mal so wäre. Ich würde es gerne mal so 2, 3 Saisons sehen, wie dann die Champions League ohne Hin- und Rückspiel wäre. Weil dann wäre tatsächlich, hätte man mal vielleicht auch mal andere Mannschaften im Finale, diese Auswärtstorregel, von der ich einfach immer noch nicht weiß, ob ich sie mag oder nicht, würde mal entfallen. Sprich, auch so ein Heimvorteil könnte man anders, ob jetzt, keine Ahnung, dass Gruppensieger zum Beispiel bis einschließlich Viertelfinale Heimvorteil kriegen oder dass immer neu gelost wird. Und also, dass man das mal so ein bisschen reformiert und mehr Anarchie zulassen würde, fände ich gut, weiß aber natürlich, dass es niemals dazu kommen wird. Das ist zu viel Geld im Spiel.
Viel kruder an der Champions League-Saison finde, ist ja, dass jetzt Spieler, die quasi jetzt zum 1.7. gewechselt sind, teilweise auflaufen für ihre alten Vereine und teilweise nicht, je nachdem, ob eine Vereinbarung getroffen wurde.
Ja, das checke ich ehrlich gesagt auch nicht.
Das finde ich die viel größere Wettbewerbsverzerrung. Also jetzt zum Beispiel Timo Werner hat ja gesagt, er läuft nicht nochmal für Leipzig auf. Er geht gleich halt nach Chelsea. Und bei Meunier,
und darf der da auch spielen,
zu uns geht, Nee, darf da nicht spielen. Aber er dürfte theoretisch, hätte er sich von Chelsea zurück nach Leipzig ausleihen lassen können.
Ah, okay, ja.
Und der macht es aber nicht. Aber Meunier wird noch spekuliert, der zu uns gegangen ist, ob der sich für die Champions League, für den Rest, jetzt nochmal nach Paris ausleihen lässt. Und das finde ich die viel größere Wettbewerbsverzerrung. Also entweder hätte man sagen müssen, alle Spieler müssen für ihren Ex-Verein auflaufen oder zumindest da im Kader stehen. Oder keiner muss
Ja,
das.
absolut. Also bei Sané weiß ich, der spielt für City auch nicht mehr. Ich meine, das ist ja auch irgendwo logisch, dass der aufnehmende Verein sagt, nee, ich möchte nicht, dass der noch für den alten Verein spielt, weil am Ende verletzt er sich und dann herzlichen Glückwunsch. Also sehr nachvollziehbar. Dass es aber überhaupt geht, ist auch tatsächlich lustig. Also wenn der Meunier tatsächlich für PSG, nee, wo kommt er her? Doch.
Von
Wenn der für
Paris.
die noch aufläuft und die aber gleich, nee, warte mal, aber neue dürften die, also wenn jemand wechselt, der darf auf gar keinen Fall beim neuen Verein spielen.
So wie ich das verstanden habe, schon, weil die Regel ist ja quasi, weil die Champions League-Saison ja nominell noch der letzten Saison zugerechnet wird. Und deswegen dürfen Spieler, die wechseln, für ihren alten Verein noch spielen, wenn es eine
Ja,
Vereinbarung
genau,
gibt.
für den neuen aber auf gar
Aber
keinen
nicht für
Fall.
ihren neuen.
Ja. Ja, das ist ja auch sinnvoll. Weil sonst hättest du ja faktisch dasselbe, wie es da mal bis letztes Jahr oder so im Winter immer hatten. Wenn da jemand von Champions League Verein zu Champions League Verein gewechselt ist, durften die ja dann nicht spielen. Das haben sie aber dann irgendwann aufgehoben. Ja, also, pff. Du, ich bin da auch, also für mich ist moralisch, gedanklich ist die Saison für mich tatsächlich zu Ende. Und bin dann mal gespannt auf diesen Aufgalopp, wenn es da will. Ich weiß nicht mehr, wann es losgeht. Ich weiß nicht, wann es losgeht, ich weiß nicht, wie es losgeht. Das ist tatsächlich, da muss ich mich nochmal neu reinfuchsen. Vielleicht.
Auch nochmal ins Trainingslager und dich motivieren.
Auf jeden Fall. Ja, ich weiß, dass es in Lissabon ist. Das ist aber tatsächlich auch schon alles. Die haben da irgendwie 14 Stadien und machen das dann. Naja. Ja, du, ebenfalls unerfreulich. Hast du denn irgendwas gehört von unserem Pele?
Nee.
Ich habe auch nichts. Ich habe tatsächlich extra heute Mittag
Ich
nochmal kurz gegoogelt. Nichts.
habe vergeblich auf die Pressekonferenz gewartet und bin auch menschlich enttäuscht
Ja.
von ihm, muss ich sagen.
Hast du ihm eine SMS geschrieben oder WhatsApp oder wie das heute
WhatsApp
heißt?
heißt das ja heute. Ich ihm geschrieben.
Denke, Nils Pettersen hat ihm auch
Und
geschrieben.
hat ihm auch, denke, der Trainer.
Ich habe vor ein paar Wochen schon mal geguckt, vor ein paar Wochen, also kurz nach der Entlassung, ob da irgendwas gab. Und da bin ich auf YouTube auf ein Video gestoßen, das hast du sicherlich auch schon gesehen. Irgendwie, das ist 7 Jahre alt, als er, ich glaube, bei Osnabrück entlassen wurde, gegangen ist, wie auch immer, wie er da mit so Fans steht.
Da ist er selber gegangen.
Ist er selber gegangen. Und wie er dann so, da filmt einer so heimlich, so aus der Hüfte raus, filmt er Wollitz, wie er mit so einer Handvoll Fans direkt am Vereinsgelände redet. Und es ist großartig. Es ist großartig. Und er lässt
Ja,
so vom Leder.
die Region stand hinter
Die
ihm,
Region stand wirklich
überall,
hinter ihm.
immer.
Alle 6, die da waren. Und wie er da abledert. Ja,
Und
was soll ich denn machen? Ich reiß mir hier den Arsch auf.
weißt du aber, was das Schöne ist? Dass Osnabrück seit heute keinen Trainer mehr hat,
Ja.
weil ja Tune zum HSV gegangen ist.
Richtig.
Ich hoffe auf das Spiel Nummer 3
Ist
von
Osnabrück zweite
Osnabrück.
Liga? Ich glaube halt nicht, dass Pele nochmal irgendwo in der zweiten Liga wirklich was kriegt. Außer in wirklich in einem Ostverein, weil er da bewiesen
Oder
hat.
in Osnabrück, weil da war er ja schon zweimal Trainer und hat ja auch gespielt.
Ja, aber ich meine, nach der Nummer damals, vor 7 Jahren,
Ja, da waren es andere handelnde Personen.
sind die weg jetzt? Kannst du da die Hand dafür ins
Ja,
Feuer
ich
legen?
glaube, ich bin mir ziemlich sicher.
Also so tief bin ich beim VfL nicht drin. An der Bremer Brücke bin ich ja nicht so tief drin.
Ja, ich verfolge alle Wolle-Vereine.
Hast du irgendwas noch dabei für den Anfang?
Ja, zwei Sachen.
Ja.
Wir konnten ja gestern den überaus verdienten Klassenerhalt von Werder Bremen feiern.
Hör bloß auf, du.
Es gibt aber noch einen, wahrscheinlich den größten Ex-Bremer Profi.
Tim Borowski, rede nicht weiter, Tim Borowski.
Der vor einer Woche auch bei seinem neuen Arbeitgeber was feiern durfte. Und da finde ich, sollten wir nachträglich nochmal gratulieren. Sebastian Mielitz ist Pokalsieger geworden in Dänemark.
Sebastian Mielitz? Wow. Der wurde doch immer so als Talent gehandelt, aber er hat es nie gezeigt.
Nee. Aber jetzt dänischer Pokalsieger.
Ich glaube, den haben die doch auch so hochgezogen, oder? Der war doch schon eine eigene Jugend und so.
Ja. Und jetzt spielt er für Sønder Jyske.
Ah.
Und haben als Underdog Aalborg im Finale 2-0 geschlagen.
Nein, weiße Weste noch behalten.
Klar.
Ja, stark. Wer ist Trainer von Sønder Jyske?
Keine Ahnung.
Ja, ich frage mich nur, wie er da hinkam, weil, wobei ja wahrscheinlich geografisch eher, dass man da...
Ja, die hat wahrscheinlich alle Alex Zorniger geholt.
Du weißt, nicht nur zu Brömpi, sondern einfach auch nach Dänemark. Überall.
Also der Cheftrainer ist Glenn Riddersholm, sagt mir jetzt nix.
Ich kenne nur Hani Mukhtar.
Aber ist eine alte Hochburg von deutschen Spielern und Spielern, die in Deutschland gespielt haben. Unter anderem haben da gespielt Simon Paulsen.
Wer ist Simon Paulsen? Ich kenne nur Christian Paulsen. Meinst du den?
Kennst du nicht Simon Paulsen?
Simon Paulsen.
Der hat zwar nicht in Deutschland gespielt, aber eine ganze Zeit in Eindhoven.
Nee, kenne ich nicht. Ich kenne auch Flemming Paulsen.
Der auch nicht. Dann Ken Ilse.
Ja, klar. Warte, stopp. Ken Ilse, das war zweite Liga so. War der nicht Union?
Nee.
Warte.
Der war, meine ich. Nee, Union war er nicht.
Wo war er?
In Düsseldorf.
Ah, richtig. Also dann doch erste Liga wahrscheinlich sogar. Auch.
Dann Mustafa Kucukovic.
Nie gehört.
Der hat bei 60 gespielt, meine ich.
Ja, dann interessiert es mich sowieso nicht.
Warte. Und Cottbus und Rostock.
Wow.
Und Hamburg.
Okay.
Also. Und beim Lüneburger SK.
Ja, da müsste ich ihn kennen.
Ja, eigentlich schon, ne? Dann hat Tommy Beckmann da gespielt.
Oh, Kurt Cobain, der dänische Kurt Cobain.
Dann hat noch einer mit Bremer Vergangenheit, Daniel Jensen.
Ja.
Dann hat Robin Okotje, der hat, glaube ich, auch bei 60 gespielt.
Ja,
ne?
Ruben, oder?
Österreicher.
Nicht Robin.
Ja, Ruben, genau. Dann hat Marvin Poirier da gespielt.
Sagt mir auch nur vom Namen was. Ist ein Zweitligaspieler, oder?
Ja, der hat beim KSC auf jeden Fall gespielt und ich glaube auch bei den Scheiß Blauen. Und jetzt spielt er anscheinend in... Oh, und bei uns bei den Junioren. Verräter. Und in Liverpool bei den Junioren. Und dann Schalke. Ja, und Karlsruhe. Und jetzt spielt er bei Eintracht Braunschweig.
Ja, also Liverpool Junioren hat er sich hier im Probetraining gemacht und sich das dann in Wikipedia reinschreiben lassen.
Bälle aufgepumpt. Jo. Also quasi ein Verein. Jetzt wundert es auch nicht, dass Mielitz da ist. Ne, mit so
zu Daniel Thiun.
So berühmten Vorgänger.
Zu Daniel Thiun habe ich diese Woche noch ein Bild gesehen. Da war er beim VfB Lübeck Spieler auf dem Mannschaftsbild, sein Trainer Dieter Hecking, lustig, und noch besser, vor Dieter Hecking kniet Feridun Sandi.
Ja.
Habe ich eher bei Kaiserslautern auf dem Schirm, aber trotzdem, Sehr geil.
Die Truppe ist damals schon aufgestiegen, oder?
Ich weiß nicht, welche Liga das war. War einfach nur das Bild und das war so ein Ausschnitt vom Mannschaftsbild und war halt, der Gag war halt, dass das Hacking der Trainer von Tihun war und er ihn jetzt ablöst. Aber ich habe natürlich nur Augen für Ferid und Sandy gehabt.
Klar. Absolut. So, willst du dann noch wissen, welche Truppe dieses Jahr Meister geworden wäre, wenn sie so denn zusammengestellt worden wäre? Und dann will ich mal wissen, wie viele Spieler du davon kennst.
Ich muss jetzt kurz diese Konjunktivbombe, die konnte ich jetzt nicht ganz lösen. Welche Mannschaft also Meister geworden wäre, wenn sie so zusammengestellt worden wäre?
Genau. Hintergrund ist, es ist jetzt endlich mal festgestellt, dass der Landkreis, wo ich gebürtig herkomme.
Okay, stopp. Müssen wir hier schon abbrechen jetzt. Was soll jetzt kommen?
Dass das offensichtlich der Landkreis mit dem meisten Fußballsachverstand ist.
Es ist so dumm.
Unsere Lokalzeitung zu Hause hat vor ein paar Tagen getitelt, ich lese dir die Überschrift vor, Sensation, Paar aus Herleshausen gewinnt das legendäre Kicker-Manager-Spiel. Und da bin ich natürlich aufmerksam geworden.
Ja, klar, das ist natürlich, da guckt man ja natürlich rein.
Und dann, ja, bla bla bla, unfassbar, gefreut, bla bla bla. Und unten ist der Siegerkader aufgestellt.
Ja.
Und wenn die Mannschaft beim Kicker-Manager-Spiel gewonnen hat, hätte die ja auch Real, wären die ja Meister geworden, wenn jemand die Truppe so zusammengekauft hätte.
Ist es verbrieft, dass es so...
Das ist verbrieft.
Also sagt der Kicker.
Nee, sag ich.
Na. Ist verbrieft. Yo, sagt der Kicker. Nee, sag ich. Ah, okay.
Und dann will ich mal wissen, wenn ich dir die Namen jetzt vorlese, also so ein paar Namen sagen mir echt überhaupt gar nichts.
Das sind alles Bundesliga-Spieler.
Kann ich nicht mal sagen, wo die spielen. Ja.
Okay, ich sag, also du sagst den Namen, ich muss den Verein wissen.
Okay. Dann erstmal die drei Torhüter. Kastenmeier.
Boah, das ist so Paderborn.
Düsseldorf.
Ja, wäre tatsächlich zweite gewesen. Okay,
Steffen.
Zack Steffen, der ist auch bei Düsseldorf.
Ja, und Wiesner.
Und wie?
Wiesner.
Nö.
Nee, den hätte ich auch nicht gewusst. Der ist aber der dritte Torwart von Düsseldorf.
Okay, dann einfach alle Düsseldorfer.
Ja, was ja eine kluge Taktik Richtig. Ist. Weil einer von denen wird ja spielen. Ja. Mal auswechseln. Gut, dann in der Abwehr. Dann in der Abwehr Kimmich.
Ja, München.
Klostermann.
Ja, Leipzig.
Max.
Augsburg.
Jakobs.
Ja.
Schalke. Echt, nee, müsste Köln sein. Danic.
Kenn ich nicht.
Ich auch nicht. Ja, also Jakobs ist Köln. Und Stanic ist Augsburg. Noch nie gehört. Ah. Joso Stanic.
Grüße an Joso.
Und Karls.
Auch nie gehört.
Auch nie gehört. Karls ist Schalke. Ah. Gut, den muss man auch nicht gehört, haben.
Nicht gehört haben.
Und dann im Mittelfeld Kostic.
Frankfurt.
Ein Kunku.
Leipzig.
Benes oder Benes?
Benes. Laszlo Benes.
Hm.
Oh, Leipzig.
Gladbach.
Ah.
Harit.
Schalke.
Güler? Güler mit Bö.
Nö.
Auch noch nie gehört? Oh, der kommt bei mir aus der Ecke.
Grüße.
Peinlich. Düsseldorf.
Mhm.
Und dann Cetin, also mit C, Cetin.
Nö.
Auch noch nie gehört. Der kommt von Frankfurt. Rüdlin.
Pff, Alter, du fragst Sachen. Hör auf damit.
Rüdlin ist beim SC Freiburg.
Aha.
Gut, und Čović, der Hertha dann sein?
Ja, ist glaube ich der Sohn, ja.
Und im Sturm dann Lewandowski,
Bayern,
Werner, Thüram,
ja, Gladbach,
Malone.
Malone? Also wie Carmelone?
Ja.
Weiß ich nicht. Utah.
Ist aber Maurice Malone.
Aha.
Augsburg.
Ich kenne nur Maurice Multhaupt von Heidenheim. Habe ich gestern kennengelernt.
Hast du gestern kennengelernt?
Viele Grüße an Joey. Fan ist er.
Von Maurice Multhaupt.
Von Maurice Multhaupt. Von MM17.
Ja. Also hast du Homepage schon gesichert?
Nee. Bin die andere übrigens losgeworden. Kommen wir gleich noch kurz dazu.
Und dann haben sie noch was für den asiatischen Markt getan. Ist ja immer schlau. Cheon. Also Cheon.
Das ist Wolfsburg.
Das ist Augsburg. Ja.
Und die Truppe wird...
Ja.
Okay, aber da, also da ist ja die Taktik klar. Einfach die Top-Stürmer kaufen, dann ist fast das ganze Geld weg und dann halt viele, die einfach keine Minuspunkte kriegen, weil sie nicht spielen.
Ja. So muss das gelaufen sein.
Das ist irgendwie fast ein bisschen billig, oder?
Ja, aber gegen 130.000 Mittipper durchgesetzt. Ja,
also Glückwunsch nach Herrlishausen.
Ja.
Apropos Heimat, ich habe es ja schon geschrieben. Frank Schmidt, erstes Spiel für, beziehungsweise mit Heidenheim als Trainer gegen meinen Heimatclub. Damals noch
ja, und du?
Oberliga, glaube ich.
Und du warst nicht da.
Kann ich dir nicht sagen.
Ja, die Karte hat er aufgehoben.
Unterschrieben von Frankie. Ja. Ah, er hat mir leid getan gestern, muss ich sagen.
Mir auch.
Er hat mir leid getan. Guter Typ.
Einer meiner Lieblingstrainer.
Ich muss wirklich sagen, nicht erst seit der Relegation, auch davor schon, ich mag Florian Kohfeldt überhaupt nicht. Ich weiß nicht, warum der Sympathieträger sein soll. Ist für mich nicht nachvollziehbar. Ich mag ihn nicht. Ich finde den anstrengend. Ich finde den, das ist so ein bisschen so Mini-Kloppo-Züge hat der. So dieses, ich bin so sympathisch, aber wenn ich mal ausraste, dann ist alles ungerecht, immer gegen mich und ich bin nie schuld. Was der beim vierten Offiziellen rumrennt, das ist nicht schön. Das ist wirklich nicht schön.
Dann haben wir noch eine Kontroverse.
Du findest ihn geil.
Ich sehe das ein bisschen anders. Nee, was heißt geil?
Nur wegen Kloppo jetzt finde, wieder. Er ist nicht mehr bei Dortmund, also Jonas. Finde ich damit ab.
Im Spiel, klar. Aber ich meine, wenn man danach geht, dann ist in der Bundesliga, glaube ich, auf Platz 1 gerade Brazzo Salihamidžić, weil der noch mehr beim vierten Offiziellen rumlungert als jeder Trainer.
Hat aber einen geilen Bart. Ich finde, der steht ihm.
Ja, aber trotzdem, ich finde Kohfeldt gerade ganz anders, wenn der Interviews vor oder nach dem Spiel gibt.
Das finde ich auch.
Da finde ich, ist der einer der selbstkritischsten Trainer.
Das würde ich jetzt gar nicht beurteilen. Ich finde, es ist nicht nur Blabla. Man merkt, dass er sich Mühe gibt, nicht so den Einheitsbrei zu labern, auch direkt nach dem Spiel, was ja wirklich nicht so einfach ist. Da gibt er sich wirklich Mühe, habe ich das Gefühl, ohne jetzt da dann wirklich gleich in so, ich bin so ein geiler Taktikfuchs und erzähle euch jetzt mit so krassen Fachwörtern, was wir uns da ausgedacht haben. Das finde ich auch, finde ich angenehm. Aber ich finde den während des Spiels, finde ich den so unangenehm und so nervig. Es ist wirklich, da fällt der Regen 3 Grad nach links, dann beschwert er sich beim vierten Offiziellen und rennt dahin und redet auf den einen. Und es ist immer ungerecht und also so über das normale Maß, das man ja vom Fußball kennt, hinaus. Das, ich weiß nicht. Und dann mit seinem scheiß blauen Kaugummi, nervt mich einfach. Warum hat er einen blauen Kaugummi?
War schon immer alles blau bei ihm.
Weißt du,
ja. Der ist so bei Hoffenheim jetzt im Gespräch.
Ist es so?
Daraufhin. Ja, habe ich gelesen. Er ja. Und der Trainer von Würzburger Kickers.
Der Schiele.
Ja.
Naja, aber blauer Kaugummi, da weißt du ja, wohin die Reise geht.
Ja, nach Hoffenheim. Dem ja. Hat blaue Trikots.
Ja, danke.
Dachte, alles, schon immer, alles geil.
Weil die haben ja Blau-Trikots. Ja, das eben. Ist, also vielleicht war das das Zeichen. Ihr habt es zuerst gehört.
Die Frage ist, warum die Bild das noch nicht aufgenommen hat mit dem Kaugummi-Leser.
Weil die wahrscheinlich unseren Podcast nicht hören.
Ja, sollten sie mal nach Estland ziehen.
Ja. Ja, du, ansonsten, was ich noch zufällig mal Wikipediat habe, auch schon vor Wochen, jetzt passt es aber gerade. Weißt du eigentlich, wie viele Vereine nur ein einziges Jahr in der Bundesliga waren? Wie viele erstmal?
Wie viele Vereine nur ein einziges Jahr?
Also erstmal wie viele, dann gucken wir mal, ob du welche zusammenkriegst.
Ich würde welche zusammenkriegen, könnt ihr aber nicht sagen, wie viele.
Dann versucht mal, welche zusammenzukriegen.
Also sagen wir mal Tasmania, Berlin.
Jo.
Kräuter Fürth.
Richtig. Dann gehst du mal so.
Nee, Braunschweig hat ja früher schon Bundesliga gespielt.
Genau.
Nicht.
Gehst du mal Richtung Jahrtausendwende? Richtung meine Heimat? Grob.
Ach ja, Ulm.
Richtig.
Ulm hat nur ein Jahr gespielt. Ja.
Gehst du mal in den Osten? Kurz nach der Wende, glaube ich.
Leipzig nur ein Jahr gespielt?
Richtig.
Okay.
Gehst du mal an den Rhein?
An den Rhein?
Der Spitzname des Vereins ist so, wie die größte Konkurrentenstadt eigentlich einen Verein hat. Boah, das ist jetzt sehr verschwurbelt. Also es gibt Fortuna Düsseldorf, auf der anderen Seite gibt es den ersten FC Köln.
Fortuna Köln mal Bundesliga gespielt?
Ein Jahr.
Okay.
Und dann 26 Jahre am Stück zweite Liga. Ja, ich glaube, auf den Rest kommst du nicht. Doch, eins Stichwort Metzelder.
Stichwort Metzelder? Münster?
Richtig, auch ein Jahr. Und dann noch Blau-Weiß 90 Berlin. Da wärst du vermutlich nicht drauf gekommen.
Nee, da wäre ich nicht drauf gekommen.
Und, also wenn Union abgestiegen wäre, wären die natürlich der achte Verein gewesen. So sind es jetzt 7 Vereine.
Okay.
Weil wir wissen ja, Union hat es gepackt. Ja, das sind die 7 Vereine. Niemals vergessen. Ja, hast du wieder was gelernt? 7 Vereine. Aber gar nicht schlecht. Also hast du gut. Donnerwetter. Ja, dann könnten wir eigentlich, nein, noch nicht ganz, eine Personalie muss ich noch kurz loswerden. Und zwar weißt du sicherlich, was Halil Altintop jetzt macht.
Nee, tatsächlich nicht.
Der ist seit gestern Co-Trainer der U16 beim FC Bayern.
Glückwunsch.
Ja, da gab es natürlich jetzt große Personalrochade, nachdem Miro aufgestiegen ist zum Personal Assistant von Hansi. Und der war ja davor U19. Und da gab es jetzt Verschiebungen.
Aber zum Cheftrainer hat es nicht gereicht.
Nee, U17 war er, glaube ich. Weil U19 ist ja Demichelis, Entschuldigung. Ja. Bei Altintop, der war ja davor, war er beim VfB. Und nochmal irgendwo, weiß nicht, beim VfB war, glaube ich, sogar Co-Trainer bei den Profis. Weiß nicht genau. Ja, gut. Dann können wir eigentlich zum Kultspieler kommen.
Bei mir.
Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob wir ihn schon hatten oder nicht. Nach 436 Folgen.
Nur kurz dazu, was mir neulich eingefallen ist, das macht nichts, weil Georg Koch hatten wir auch schon zweimal.
Ah, tatsächlich. Und wurde beides mal erraten, oder?
Ja, ich glaube schon.
Also als Tipp vorab, das Abschiedsspiel des heutigen Kultspielers fand am 8. Oktober 2007 im Karlsruher Wildparkstadion statt.
Oh, an meinem Geburtstag.
Oh, stimmt, ja. Ja, da fragt sie, wo du warst. Naja.
Und besoffen vermutlich, aber gut.
Ja, hätte ja am Wildparkstadion saufen können. Stehe ich jetzt nicht ganz. Es traten die deutsche Nationalmannschaft als Mein Sommermärchen an und das KSC Dream Team.
Gut.
Das als Tipp. Der gesuchte Kultspieler ist geboren in Malsch. Weißt du, wo das ist?
Nee.
Es ist in der Nähe von Karlsruhe. Und dort hat er auch dann seine letzten Jugendjahre verbracht, bevor er dann 1992 in den Profikader aufgerückt ist. Hat dort in 4 Jahren 103 Spiele gemacht und ist dann zu Bayer Leverkusen gewechselt, wo er 10 Jahre verbracht hat und zum Abschluss der Karriere, mir völlig unbekannt, nochmal ein Jahr bei Dinamo Zagreb war.
Mhm. Ich weiß es, glaube ich. Oder ich weiß es.
Er hat ab der U15 sämtliche Jugendnationalmannschaften durchlaufen. Mann, das ist wie so ein Puzzle, das immer langsam aufgeht. Oder willst du schon die Initialen?
Ja. JN.
Das ist richtig. Und er hatte auch mal im Oktober 2000 ein Angebot vom FC Arsenal, um Nachfolger von Tony Adams zu werden. Das ist auch die Position verraten. Aber Kali hat abgelehnt, was natürlich bitter ist, weil das bedeutete, dass er kein Teil der Invincibles wurde, die ja, glaube ich, 2001?
Ja, eins oder zwei.
Ja. Er hat gefühlt, ich glaube, vier Kreuzbandrisse hat er erlitten.
Ja, ja.
Und ja, hat dann seine Karriere, wie gesagt, bei Dinamo Zagreb ausklingen lassen. Von wem ist die Rede? Ein Held
von
des Sommermärchens.
Von Jens Nowotny.
Richtig,
Jens Nowotny.
Und ich weiß nicht, hatten wir ihn schon?
Nee.
Diese Dinamo Zagreb-Station.
Ist das, dadurch wusste ich es tatsächlich.
Ja, war das dann noch so dieser farbige Punkt, der das dann gelöst hat?
Ja, das genau. Ich dachte erst, als du angefangen hast, habe ich mich schon gewundert, warum nimmt denn Olli Kahn? Das weiß ja jeder, weil Olli Kahn doch auch irgendwo in der Nähe von Karlsruhe geboren ist oder in Karlsruhe oder so. Und dann ja auch relativ um die Zeit so aus der Jugend zum Profis gekommen sein muss. Und dachte mir dann, warum sagt denn jetzt zu Bayern gewechselt? Dann ist es ja super, super klar. Und dann so, Bayer Leverkusen. Und dann war ich kurz raus. Aber Zagreb wusste ich, dass er da noch war.
Er hat tatsächlich ein einziges WM-Spiel gemacht. Das war das Spiel um den 3. Platz bei der WM 2006. Das er auch nur gemacht hat, weil Robert Huth sich verletzt hat beim Aufwärmen.
Ja. Man muss noch sagen, der Spieler mit den vermutlich meisten roten Karten der Bundesliga oder nicht weit weg?
Mit den meisten Platzverweisen. Er hat den Rekord mit 8 Platzverweisen, 3-mal gelb-rot, 5-mal rot, hat er den Bundesliga-Rekord. Aber, und das hätte ich dich tatsächlich als nächstes gefragt, wer ist der einzige Spieler, der mit ihm gleichgezogen hat? Und zwar 2017. Tipp, war mal beim FC Bayern.
2000. Keine Ahnung.
Luis Gustavo.
Ah, okay.
Der hat es auch krachen lassen.
Ja, und da gibt es ein schönes Video bei YouTube, die Platzverweise des Jens Nowotny. Alle unberechtigt.
Natürlich alle unberechtigt. Es gibt auch ein geiles Video, das heißt tatsächlich irgendwie Jens Nowotny Skills and Goals oder sowas. Es ist so geil. Da sind dann so Szenen dabei, wie er einfach ein Ball abläuft. Es ist so geil. Oder wie er dann einfach auch so völlig unmotiviert einen im Strafraum umschält. Also großer Tipp, die Jens Nowotny Compilation Skills and Goals oder wie es heißt.
Das ist die beste rote Karte ist die, wo er so kurz vorm oder im 16er einen sowas von hinten.
Ja, so umrennt, genau. So
in wegfettet.
Ja, aber eigentlich rennt er nur in ihn rein.
Es gibt eins noch, wo er einen von hinten wegfegt.
Okay.
Eine rote Karte.
Da muss ich da nochmal genauer hingucken. Es erschöpft sich relativ schnell, die Skills and Goals. Ja, Jens Nowotny, ja, was macht er heute? Er ist tatsächlich Geschäftsführer eines Restaurants in Mönchengladbach. Er hatte oder hat sogar noch zwei mehr, das war jetzt aus der Recherche aktuell nicht ganz klar. Er hatte auf jeden Fall mal mehr, sicher ist aber nur, dass er noch eins auf jeden Fall noch hat. Und er ist auch noch Mitinhaber einer Consulting-Firma, die Fußballer bei Themen wie finanzielle Absicherung oder der Karriere nach der Karriere berät.
Und er spielt trotz seiner zig Kreuzbandrisse noch in der Halle Fußball.
Richtig. Richtig. Ja gut, ich meine, wenn es, also er hat ja kein Knie mehr. Was soll da noch kaputt gehen? Da ist ja eigentlich, ja, kannst du nichts mehr kaputt machen. Ja, das zu Jens Nowotny. Und
schön.
Dann können wir zum Schwerpunkt übergehen, den du dabei hast.
Richtig. Wir machen heute eine Fortsetzung zu etwas, was wir schon vor einigen Folgen, schon ein bisschen länger her,
ja,
mal hatten, um Financial Fair Play. Und damals ja gerade auch von mir so angepriesen, die Reform, wenn das so umgesetzt wird, ist das super und es wird mehr Gerechtigkeit geben. Heute muss ich da zurückrudern, ganz stark. Ich weiß nicht, ob du es gelesen hast oder vielleicht auch der ein oder andere Hörer. Der Freunde hatte vor anderthalb Wochen Artikel zu dem Thema und möchte ich heute mal so ein bisschen vorstellen und dann mit dir so drüber diskutieren, was du davon hältst. Hintergrund ist der Transfer von Arthur von Barca, der geht jetzt zu Juve.
Genau.
Und im Gegenzug kauft Barca Pjanic von Juve. Und Juve zahlt quasi 80 Millionen an Barca und Barca zahlt 70 Millionen an Juve. Jetzt würde ja so jeder normal denkende Mensch sagen, naja gut, das verrechnen wir und Juve zahlt die überzähligen 10 Millionen an Barca. Aber so einfach ist das in der Welt des Financial Fair Plays nicht.
Natürlich nicht.
In allererster Linie wurde dieser Transfer gemacht, jetzt mal unabhängig davon, ob die Spieler bei dem einen oder anderen Verein gebraucht werden, um die Bilanz zu frisieren von beiden Vereinen auf eine legale Art und Weise. Der Hintergrund ist, dass ja sowohl Juve als auch Barca massive Probleme haben mit dem Financial Fair Play aufgrund von den Transfers in den letzten Jahren, also zum Beispiel Ronaldo zu Juve oder auch Griezmann zu Barca. Und so ist dieser Spielertausch quasi im Wert von 150 Millionen. Buchhalterisch bedeutet er für beide Vereine ein Transferplus von jeweils 60 Millionen. Und da fragt man sich jetzt ja, wie soll das zustande kommen, wenn es ja nach der Rechnung eigentlich nur 10 Millionen wären. Jetzt kommt was, das weiß nicht, ob du das vorher wusstest, ich nicht. Und jetzt kommt eben das, wie man das Financial Fair Play austricksen kann. Die Spieler gelten buchhalterisch quasi als Vermögenswerte. Und die Betriebswirtschaftler unter uns wissen das ja, dass Vermögenswerte abgeschrieben werden können. Und das ist bei Fußballern tatsächlich auch so. Die Ablösesummen und die Transfersummen werden über die Vertragslaufzeit abgeschrieben. Also sprich, pro Jahr wird immer eine gewisse Summe runtergerechnet, bis dann am Ende der Vertragslaufzeit null rauskommt. Das Beispiel ist dann hier so: Arthur kam vor 2 Jahren für 30 Millionen zu Barca und hat einen 6-Jahres-Vertrag bekommen. Also verteilt man die 30 Millionen auf die 6 Jahre, also werden pro Jahr 5 Millionen abgeschrieben, so dass er heute noch einen Restbuchwert von 20 Millionen hat. Wenn Barca ihn jetzt also für 80 Millionen verkauft, haben sie buchhalterisch ein Plus gemacht von 60 Millionen. Und das Gleiche kann man jetzt für Pjanic auch noch ausrechnen. Da kommt dann ein Buchungsplus raus von knapp 60 Millionen, also 57, bisschen was. Und das ist offensichtlich laut dem Financial Fair Play legal. Es gibt zwar bis jetzt noch nicht so viele Fälle, wo das gemacht wurde, aber es gibt schon vereinzelt welche. Unter anderem auch einen, wo Juve letztes Jahr involviert war. Und Barca hat das probiert auch zu machen, als sie jetzt Neymar zurückholen wollten. Da haben sie Paris ja auch zig Spieler zum Tausch angeboten, was dann die Probleme von beiden Vereinen gelöst hätte beim Financial Fair Play. Und aktuell ist die UEFA nur eingeschritten, wenn die Höhe der Ablöse, die angesetzt wurde, irgendwie absolut ins Lächerliche abgedriftet ist. Aber bei so halbwegs realistischen Ablösesummen hat die UEFA bis jetzt noch nichts gemacht dagegen. Und jetzt ja die Frage, wozu brauchen wir Financial Fair Play dann eigentlich, wenn man sich so relativ einfach gesund rechnen kann, zumindest in der Hinsicht, gerade wenn man berücksichtigt, dass wahrscheinlich aufgrund von der Corona-Krise jetzt ja viele Vereine relativ klamm sind und dann diese Art von in Anführungsstrichen Spielertausch ja wahrscheinlich noch viel, viel mehr werden wird.
Ist zumindest
nicht,
eine Einladung,
ja. Was du da für eine Meinung zu hast? Ja.
Ja, ich... Also, ich bin eigentlich bei solchen Dingen immer der Meinung, dass... Also, es ist immer so, wenn es Regeln gibt, gibt es auch Schlupflöcher. Und wenn die Schlupflöcher ausgenutzt werden zu sehr, dann werden die abgeschafft und dann gibt es neue Schlupflöcher. So, das ist, ich glaube, ich im Rechtskontext ist es ja nichts Neues. Da, ja, es ist jetzt halt ein besonders auffälliger Fall. Ich vermute, dass es für Fußballmanager in dem Kosmos, dass das jetzt nichts Neues ist, sondern dass das dieses offene Geheimnis, das, ich bin mir sicher, dass das auch im kleineren Rahmen schon gab, wo halt niemand stutzig wurde, weil die Ablösesummen halt nicht so hoch waren und keine Corona-Pandemie im Hintergrund ist, wo man sich fragt, wie solche Ablösesummen denn jetzt gestemmt werden können. Und von daher glaube ich nicht, dass es jetzt was Neues ist, sondern es ist jetzt halt bekannt geworden. Und ich denke, wenn es diese Regel, also wenn es legal ist, und das ist ja absolut legal, es ist so, wie ich das verstehe, ich hab mich da auch ein bisschen eingelesen, so wie ich das verstehe, ist es ja nicht mal eine Grauzone, sondern es ist 100% legal. Und ehrlich gesagt ist es zwar, sagt man dann, oh ja, die Profitmaximierung, aber machen wir nicht mit unserer Steuererklärung nicht jedes Jahr genau dasselbe? Wir reizen alles aus, was geht, auch wenn es so vielleicht nicht unbedingt gedacht ist.
Ja, gebe ich dir insofern recht, aber dann ist ja grundsätzlich die Frage, wozu man dieses ganze Konstrukt Financial Fair Play dann noch braucht. Weil dann kann man das ja auch gleich aufheben.
Genau.
Weil mit dem ziemlich einfachen Trick oder mit der ziemlich einfachen Masche kann man ja, sobald man bei Financial Fair Play in Probleme kommt und gerade so die Top-Teams, die auch recht große Kader in der Regel haben, wo die 1-2 Spieler dann da rumlaufen haben, wo man das auch mit so Summen wie jetzt hier eben ganz gut machen kann und sich so auf einen Schlag wieder gesund rechnen kann, dann brauche ich das ja nicht mehr.
Du,
kann ich mir den ganzen,
wie gesagt,
Aufwand hier ersparen.
Ich glaube, dass es bei kleineren Vereinen genauso funktioniert und gerade eben mit tieferen Summen, weil das ja einfach eine Frage der Relation ist. Barcelona braucht halt so einen 60 Millionen oder 18 Millionen Transfer, um sich in Anführungszeichen gesund zu transferieren und keine Ahnung, ein Mainz bräuchte vielleicht einen 2 Millionen Transfer. Also, weißt du, die Dimensionen sind andere, aber gemacht werden kann das trotzdem, es lohnt sich trotzdem. Also nicht falsch verstehen, ich finde das überhaupt nicht gut, aber am Ende kann man den Verantwortlichen der Vereine ja nicht mal einen Vorwurf machen, weil es ist sogar ihre Pflicht, das zu tun, weil die müssen die sind dafür verantwortlich, dass es dem Verein finanziell gut geht. Ob man das dann gut findet oder nicht, als Außenstehender ist ja was anderes. Aber die haben die Aufgabe, dass es dem Verein finanziell gut geht. Natürlich suchen die nach jeder Möglichkeit, das auszunutzen, was das Regelwerk hergibt. Was ich mich einfach frage ist, das Financial Fairplay, wann wurde es eingeführt? Sag mal grob 2016, 17, so?
Ja, schon ein bisschen eher, 2015 hätte ich jetzt mal getippt, so vor 5, 6 Jahren vielleicht.
Das ist für jetzt für mich als Laie, natürlich damals fällt es als Laie nicht auf, solche Schlupflöcher fallen dir eh immer erst auf, wenn sie ausgenutzt werden auf breiter Basis, aber so wie sich das mir darstellt, ist es ja eigentlich ein total offensichtlicher Fall. Also ich frage mich, warum man das nicht von vornherein mit bedacht hat. Weil das ist ja jetzt, also das klingt für mich jetzt nicht nach wahnsinnig kreativem Schaffen, weil das ist ja, also ein Laie versteht es nach einmal durchlesen. Da musst du dich nicht jetzt irgendwie noch, da muss man jetzt keine großen buchhalterischen Kenntnisse oder BWL-Kenntnisse haben. Das verstehst du ja sofort. Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass es jetzt dass man sich am Mords reinfuchsen muss, um so ein Ding zu kennen als Verantwortliche von einem Verein. Und dann frage ich mich, warum man das nicht von vornherein bedacht hat.
Ja, und ich mache ja in dem Sinne den Vereinen auch keine Vorwürfe. Aber die Frage ist halt, gerade als jetzt dann im letzten Jahr diese große Reform des Financial Fair Play kam und jetzt ja auch zum ersten Mal, sagen wir mal, richtig große Fische bestraft wurden, ne? Jetzt Man City ja zum Beispiel. Und man das da so gefeiert hat, warum man dann eben, wie du das sagst, das ist jetzt nicht so schwer zu erkennen, diese Lücke. Und spätestens, selbst wenn vorher alle gepennt haben, aber spätestens jetzt nach der Dimension, die das jetzt mit den beiden Transfers angenommen hat, hätte die UEFA doch sofort reagieren müssen und das Schlupfloch halt schließen müssen.
Ja, aber ich glaube nicht, dass es so einfach geht, rechtlich. Also du kannst ja jetzt nicht einfach sagen, oh, das wurde ausgenutzt, zack, wir ändern das sofort. Also das, dafür ist es ja ein viel zu großer und behäbiger Apparat, als dass die einfach so kurz mal sagen können, das ändern. Zumal es ja sicherlich auch noch das ein oder andere Interesse da gibt in den Gremien selber, dass das vielleicht eben nicht passiert.
Ja, aber so wie ich das gelesen habe in der Recherche, ist die UEFA, aber da ist leider kein Fall bekannt geworden. Ich habe mir das so zusammengereimt, dass vielleicht deswegen ein Transfer Neymar gescheitert ist, weil die UEFA dem im Vorhinein eine Regel vorgeschoben hat, das über das Konstrukt zu machen. Weil die gesagt haben, wenn das zu abstruse Summen werden oder so, dann schreiten wir dagegen ein.
Du meinst, dass sie von vornherein gesagt haben, ja, hey, wir wissen, es gibt das Ding, aber denk gar nicht erst dran.
Ja.
Das so, nach dem Motto. Als dieses quasi in den Medien auch schon besprochen wurde, dass es geplant wird, möglicherweise, dass da Neymar zurückgeholt wird, dass die dann gleich mal proaktiv hingegangen sind und gesagt haben, Leute, wenn ihr das selber bezahlen könnt, ist alles cool, aber ja, vergesst es, macht ja, es gar nicht. Wir haben da schon ein schönes Holzauge drauf.
Es wurde ja in den Medien auch gehandelt, wer da alles von Barca quasi rübergetauscht werden soll. Also ja. Es war ja Dembele, Umtiti, teilweise war Griezmann ja noch mit dem Gespräch und so. Also da wurden ja schon zig Spieler gehandelt. Und da könnte ich mir vorstellen, dass im Vorhinein so ein Wink von der UEFA gab, jetzt treibt es mal nicht ganz zu bunt. Und wie du eben auch sagst, mit den Interessen, sonst müssen wir aufgrund des öffentlichen Drucks das Schlupfloch schließen. Wenn ihr damit halbwegs vernünftig umgeht, macht es mal. Aber wenn es irgendwie zu krass wird, dann kommen wir nicht drum rum, was zu machen.
Was ich daran interessant finde, ist tatsächlich auch, dass es ja jetzt dann schon ein bisschen Richtung US-Sport geht, wo es ja dann durch diese Franchise-Geschichten und durch diese, dass es ja immer Spielertausch sind, die dort passieren. Da gibt es ja keinen freien Markt jetzt so, sondern da gibt es ja dann immer Spielertausch. Und da geht es ja wirklich immer nur darum, dass die Gehälter passig sind. Dass du sagst, da hast du eben einen Superstar mit einem sehr, sehr hohen Gehalt. Und wenn die andere Partei dazu bereit ist, dann gibt die auch 5 oder 6 Spieler jetzt mal, es passiert nie, aber könntet ihr auch 5 oder 6 Spieler, die alle ein niedriges Gehalt haben, aber zusammengenommen ungefähr so viel wie dieser eine Superstar, damit es eben so passt. Und es geht ja schon in die Richtung jetzt auch. Weil ja, da geht es ja dann um Gehälter, die man einspart. Nee, sind ja gar nicht Gehälter, es sind ja nur die Ablösesumme, die wird ja geteilt. Nee, die Gehälter? Hilf mir nochmal.
Das verteilt wird, aber es ist ein Ziel, ja. Also, okay. Damit sich so einfach eine Lohn, so wie musst du ja schon, so wie bei dem Transfer, okay, sag ich jetzt mal, was finden, wo beide relativ gleich hoch in der Bilanz dann entlastet werden, damit das halbwegs aufgeht, weil wenn du jetzt Barca irgendwie das mit einem Spieler von Mainz gemacht hättest, um bei dem Beispiel mal zu bleiben, dann wäre der Summenunterschied ja so hoch, da würde sich's dann nicht mehr ganz lohnen.
Ja, ist richtig. Okay, aber also das Prinzip geht in die Richtung, aber es ist ein anderer, also es ist insofern anders, dass es nicht um Gehälter, sondern um Ablösesummen geht, aber um dieses Aufwiegen von Summen, um es ja mal ganz abstrakt zu formulieren. Und dass man da wirklich alles reinschieben kann dann und damit die Waage wieder ins Gleichgewicht kommt.
Genau, denn wenn man jetzt mal rein sportlich bei dem Transfer bleibt, Juve kriegt einen, ich glaube 23 ist er, oder 24, jährigen Mittelfeldspieler, der bei Barca auch schon ja nah an der Stammelf war, es schon noch viel gespielt hat, Mittelfeld, für 80 Millionen. Und Barca kriegt im Gegenzug Pjanic, der 30, 31 ist, gleiche Position, bei Juve auch relativ viel gespielt hat, für 70 Millionen. Macht ja sonst eigentlich Barca das schlechtere Geschäft.
Ja. Frage ist, warum sie es dann tun, dann ist ihnen halt das dann in dem Fall wichtiger, weil sie halt sagen, da kann man sicherlich noch streiten beim Sportlichen, aber es muss ja für beide auch einen sportlichen Anreiz haben, also dass jetzt Barca dafür dann irgendwie 2 Graupen kriegt, die nicht mal den Hauch einer Chance haben, bei denen auch zu spielen und denen auch überhaupt nicht weiterhilft, dafür werden sie dann, wie du sagst, einen 23-Jährigen, der eine vergleichsweise gute Saison spielt und irgendwie auch noch wirklich Luft nach oben hat, dafür werden die den ja nicht einfach abgeben und opfern, um dann irgendwelche 2 Krücken zu kriegen.
So nicht. Also Pjanic ist schon ein guter Spieler, keine Frage. Aber die Frage ist ja, weil es ja auch so relativ die ähnliche Position ist und auch so ähnliche Spielertypen, warum gebe ich dann einen 23-Jährigen, der ja auch noch eine richtig gute Perspektive hat, sag mal vom Alter her gesehen, ab und hol dafür auf der gleichen Position, sag mal, ähnlich guten Spieler, der halt irgendwie 8-9 Jahre älter ist. Das ergibt ja relativ wenig Sinn. Also ist jetzt also, für Barca keine Verschlechterung, ist es klar, aber es ist ja auch keine signifikante Verbesserung, um das dann zu machen.
Nee, aber sie haben dann halt eben diese monetäre Verbesserung und wenn sie dadurch sportlich nicht schlechter dastehen, ist ja super. Sie können natürlich jetzt rein sportlich argumentieren, ja, wir holen jetzt einen, der jetzt schon super ist und können oder wollen nicht warten, bis der 23-Jährige vielleicht in 1-2 Jahren super ist, weil wir auch noch genügend haben, die auf den Positionen spielen, bla bla bla. Kannst du ja schon sportlich, könnte man das ja rechtfertigen.
Ja. Ja, aber meinst du jetzt, also du meinst auch, dass da jetzt ein Riegel vorgeschoben werden muss?
Ja, denke ich schon. Allein schon, weil, also anders gesagt, wenn meine Theorie stimmte und es jeder machen könnte, und zwar auch kleinere Vereine, dass es immer nur eine Frage der Dimension ist, aber das theoretisch jedem weiterhilft, sprich keiner einen Nachteil hätte, wäre das ja grundsätzlich mal okay. Nur dann, wenn das so die weitläufige Meinung auch ist unter den Vereinen, dann wird es sicherlich aus dem Ruder laufen, weil dann wird es jeder machen. Und dann ist wirklich die Frage, was das denn soll. Deshalb, allein deshalb schon. Und zum anderen, die Schwierigkeit finde ich vor allem, dass die UEFA sagt, naja, es muss halt im Rahmen bleiben, dass es keine utopischen Ablösesummen gibt. Aber wie, oder keine absurden, jetzt kann man sagen, alle Ablösesummen sind absurd, ja, okay. Nur wenn man das in Relation sieht, sind gewisse Ablösesummen auch 100 Millionen nicht mehr absurd. Das ist ja immer so meine Meinung, dass es, wenn man es in der Blase betrachtet, dann sind die Summen nicht absurd, sondern es ist einfach nur eine Abstufung von Wertschätzung des Könnens. Aber wie will die UEFA festlegen, was jetzt ein angemessener Preis ist für einen Spieler und wie nicht? Das kannst du ja nicht machen. Und schon allein deswegen wird es dann willkürlich und schon allein deswegen musst du es wahrscheinlich anders lösen. Meine Meinung.
Ja, du müsstest im Prinzip dieser Abschreibungspraxis, also dass du Spieler als Vermögenswerte betrachtest, da müsstest du ja den Hebel ansetzen.
Genau, die Frage ist, da bräuchten wir jetzt aber wirklich einen BWLer, ob das dann tatsächlich so einfach möglich ist. Weil, ich meine, wenn wir jetzt da drauf kommen, dann kann ich mir jetzt vorstellen, dass die UEFA da auch schon drauf kam. Die Frage ist, warum sie es nicht gemacht haben.
Ja, klar.
Ob das rechtlich nicht geht oder ob sie es nicht wollten.
Ja, das ist die Frage. Aber das wäre der einzige Weg, wenn das gehen würde, um dem vorzubeugen.
Und du darfst ja auch nicht vergessen, soweit ich weiß, dieses Financial Fairplay mussten da nicht die Vereine auch irgendwie ein Stück weit zustimmen?
Ja, diese krude Vereinigung da.
Diese EVC, nee, oder wie die heißt, EC,
ja,
irgendwas.
Da, wo Rummenigge auch mal 100 Jahre irgendwie Vorsitzender
genau,
war.
Und jetzt, glaube ich, eigentlich nur Juve und Bayern alles machen.
Ja, genau.
Genau, und sprich, vielleicht gab es da auch einige Punkte, ohne die das Ganze überhaupt gar nicht zustande gekommen wäre und sich dann die UEFA gedacht hat, ja gut, fangen wir mal klein an, schauen wir mal, wie sich das entwickelt, wenigstens haben wir da was verankert. Könnte sein.
Ja, das kann sein, aber es ist ja auch so ein bisschen, ja, realitätsfremd, diese Geschichte mit den Abschreibungen von den Spielern, weil es wird ja überhaupt nicht berücksichtigt, die sozusagen Marktwertveränderung.
Mhm.
Also weißt du, wenn jetzt, krasses Beispiel, Sancho, der irgendwie für 7-8 Millionen zu uns gewechselt ist und jetzt, keine Ahnung, 100 Millionen wert ist, das wird ja gar nicht berücksichtigt.
Ja, oder nehmen wir ein anderes Beispiel, wo es dann wirklich dann an eine Wettbewerbsverzerrung geht. Ein Spieler wird für 20 Millionen verpflichtet von Verein A und dort verletzt er sich. Er kriegt einen Vierjahresvertrag, das heißt 5 Millionen pro Jahr sind dann abschreibungswürdig und der kriegt im zweiten Jahr einen Kreuzbandriss. Und man weiß nicht, ob der wirklich jemals wieder groß auf die Beine kommt und wird noch verletzt, nach dem zweiten Jahr verkauft. Da kannst du ja wirklich das als Abschreibungsmasse nehmen.
Ja.
Da wird es dann ganz absurd. Aber
ja.
Ich denke, dass man der UEFA jetzt schon auch Zeit geben muss. Ich meine, ja, es sollte nicht so sein, dass das erst nach öffentlichem Druck, aber man kennt die UEFA ja, die denken sich natürlich auch, solange es keiner merkt, ist es, ja, sollen die es halt machen. Aber ich denke schon, dass die da jetzt auch was machen werden. Und also gehe ich jetzt einfach mal davon aus. Und die Chance sollte man ihnen noch geben, weil man muss ja zu ihrer Verteidigung auch sagen, immerhin haben sie ja das Financial Fairplay, das wir beide ja, glaube ich, von Anfang an grundsätzlich begrüßt haben und auch mit guten Wünschen begleitet. Das haben sie ja schon mal nachgebessert. Siehe unsere letzte Sendung, ja, wo du das vorgestellt hast. Das heißt, es ist ja schon so, dass die, glaube ich, die UEFA nach dem Motto am Anfang ging, hey, lieber mal mit was Kleinem reingehen, dass die Vereine auch absegnen, weil wenn die zu groß aufgefahren hätten, zu streng, zu enger Rahmen, dann hätten die Vereine das ja niemals durchgewunken. So gab es am Anfang einen sehr schwammigen Rahmen, der viel Interpretationsspielraum gelassen hat, wo man auch wusste, okay, das bringt jetzt erstmal vielleicht nicht so viel, also war ja auch so die öffentliche Meinung. Und das haben sie dann nachgebessert, wo man dann gesagt hat, ja, so ist es vielleicht schon eher. Und wenn sie das jetzt wieder machen, dann wäre das doch jetzt ein vergleichsweise geringer Schaden, der da jetzt bisher entstanden ist. Gott, ich argumentiere für die UEFA.
Ja.
Für mich schlecht. Ich habe schon geduscht heute. Ich muss, glaube ich, nochmal.
Macht mich traurig.
Ja.
Nee, ja, aber das sehe ich auch so. Ich hoffe, dass die UEFA das jetzt, spätestens jetzt auf dem Schirm hat, nach dem Transfer und schaut, dass sie die Lücke geschlossen kriegt. Weil, wie gesagt, sonst kann man in meinen Augen das ganze Konstrukt auch wieder abschaffen.
Aber glaubst du, dass es passieren wird? Also, dass sie am Ende, dass es eine Option wäre, das Financial Fairplay wieder abzuschaffen?
Nee, das glaube ich nicht.
Das glaube ich nämlich auch nicht.
Aber das, wenn sie die Lücke nicht schließen, wäre es ja die logische Konsequenz daraus, weil dann wäre ja immer, wenn irgendein großer Verein oder egal, irgendein Verein, aber ja, auch bei den großen, bedroht wäre von der Strafe aufgrund Financial Fair Play, einem Ausschluss von der Champions League oder so, würden die den Move machen und wären alle Sorgen los. Also ja, könnte man es dann ja letzten Endes auch abschaffen.
Also ich, ja, aber ich glaube, wie gesagt, ich habe einfach die Hoffnung, dadurch, dass sie es schon mal angepasst haben, dass sie es jetzt auch wieder anpassen und dass sie jetzt eben schon zu weit sind in dem Ganzen, als dass sie jetzt sagen würden, ah komm, dann lassen wir es sein. Weil das hätten sie dann, glaube ich, machen müssen, bevor sie es das erste Mal angepasst hätten oder verschärft hätten.
Ja, klar, ich glaube auch nicht, dass sie es abschaffen. Ich meine nur, wenn sie das jetzt nicht ändern, könnten sie es auch abschaffen, weil also sie müssen es ja jetzt weiterentwickeln und dieses Konstrukt irgendwie unterbinden.
Genau, deswegen meine ich,
also es dann machen. Ja.
Es ist keine Option, auch wegen des öffentlichen Drucks, ist es keine Option, dass es so weiterlaufen wird. Und deswegen meine ich, abschaffen kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass es werden oder irgendwie im Sand verlaufen lassen, weil dafür ist es schon zu weit, dafür haben sie eigentlich schon zu viel geschafft, nämlich die überhaupt mal die Vereine hinter so eine Regelung gebracht. Deswegen kann ich mir schon gut vorstellen, dass sie das nochmal verschärfen werden. Wobei ich immer noch denke, die einfachste Lösung wäre einfach mal wirklich gerechterweise natürlich nur, sofern das der Fall ist, einen Verein von einem Wettbewerb, von einem europäischen auszuschließen, der nicht CFR Cluj oder, weiß ich nicht, UD Levante heißt oder Genscher Bilici, sondern auch mal den FC Barcelona, Manchester City, PSG, dass es so jemand mal trifft. Ich glaube, das hat die größte Wirkung, die es nur haben kann. Und das müssten sie einmal machen und aushalten. Und ich beim Thema aushalten weiß ich gar nicht, ob sie so viel aushalten müssten. Nur von den Vereinen. Öffentliche Meinung wäre so.
Absolut.
Und das ist das, was ich auch nicht glaube, dass es so schnell passieren wird. Aber das ist das Einfachste, was sie machen können. Würde wiederum auch nicht gegen diese buchhalterischen Tricks helfen, weil die sind halt nun mal legal. Also die lassen sich dadurch nicht verhindern. Aber die haben ja, wie man auch weiß aus Football Leagues, also es wurde einfach viel zu oft, wurden die Augen zugedrückt, alle drei Augen. Und von daher, ja, wenn sie das, ich glaube, da würde wirklich einmal reichen. Da würde einmal reichen. Und vor allem weiß ich auch gar nicht, ob, wenn es jetzt zum Beispiel City trifft oder egal wen, ich bin mir gar nicht sicher, ob da so viel Gegenwind von den anderen Vereinen kommt, weil die sich wahrscheinlich denken, hui, zum Glück hat es mich nicht gewischt. Zum Glück hat es mich nicht erwischt. Schön mal kleine Brötchen backen. Ich weiß gar nicht, ob die sich dann noch schön aus dem Schildkrötenpanzer trauen oder ob die nicht einfach froh sind, dass es nicht selber erwischt hat.
Ja.
Deshalb City raus.
City raus.
Die sind auch irgendwie kurz Fall. Davor.
Sie sind doch schon. Oder nicht? Sind doch jetzt vor den Kass gegangen, glaube ich.
Stimmt,
und da steht doch das Urteil noch aus.
Stimmt, die sind ja. Klar.
Da ging es doch dann drum,
dass die ganzen Spieler verlieren.
Wenn die jetzt irgendwie tatsächlich 2 oder 3 Jahre gesperrt werden, so irgend sowas war es ja. Dass dann so Leute wie De Bruyne und sowas sagen, ja gut, ein Jahr würden wir halt mitmachen, so nach dem Motto, ein Jahr ohne Champions League, aber wenn das irgendwie länger ist, dann überlegen wir uns schon zu wechseln.
Stimmt, ja, aber es ist ja insofern noch nicht bestätigt, dass es auch wirklich jetzt rechtskräftig ist und nicht mehr umkehrbar.
Nee, wie gesagt, ich meine, die sind hier vor den Kass gegangen.
Ich glaube, in erster Instanz war es doch.
Ja.
Wurden sie ausgeschlossen, aber ja.
Ja, wäre schön, wenn das halt mal Bestand hätte jetzt.
Ja. Gut. Nee, dann sind wir gespannt, was daraus wird.
Wir werden es auf jeden Fall weiter verfolgen.
Wir werden es weiter verfolgen. Mit Argusaugen werden wir das verfolgen. Und bis dahin sind wir, glaube ich, am Ende, oder?
Ja.
Dann wünschen wir euch weiterhin eine gute Zeit. Wir müssen bald wieder eine Zeitlupe aufnehmen, Jonas. Ich weiß noch nicht, welches Spiel es wird.
Wir könnten ja mal auf Vorschläge warten von den Zuhörern.
Also wer bis hierher durchgehört hat und eine Idee hat oder einen Vorschlag eines Spiels der letzten, sagen wir mal, 20 bis 30 Jahre, dass es sich lohnt, nochmal anzuschauen. Vielleicht nicht unbedingt das 7:1 von Deutschland gegen Brasilien oder also solche Konsorten, die man einfach die ganze Zeit rauf und runter sieht oder gesehen hat, sondern vielleicht auch mal ein paar Geheimtipps. Wie zum Beispiel das Spiel Liverpool gegen Alaves 2001, das UEFA-Cup-Finale, 5:4 nach Verlängerung. Unsere bislang letzte Zeitlupenfolge kann ich euch nur wärmstens ans Herz legen. Hat sehr viel Spaß gemacht bei der Aufnahme und wir haben viel gelernt. Zum Beispiel, Jonas, wo liegt die Stadt Alaves?
Das ist ja gar keine Stadt.
Was?
Also Alaves ist ja nicht Alaves, sondern das ist der Landkreis.
Genau. Also in Deutschland würde es Landkreis heißen.
Ja.
Richtig.
Die
Alaves
Region.
Heißt die, genau, die Region.
Ja.
Also aber auch auf Deutsch dann. Und genau. Sie spielen eigentlich in woanders. Also in einer Stadt, die man jetzt vielleicht noch nicht so kennt. Könnt ihr dann googeln. Ich weiß es gerade tatsächlich nicht mehr. Ja. Gut, in diesem Sinne. Bis bald. Und tschüss.
Auf Wiedersehen.